Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Hier irgendwo muss es gewesen sein. Ich stehe in der Sportallee auf der Suche nach der Nummer 10. Vor mir ein großes Bürogebäude, schmucklos, funktional und ganz in der Nähe des Lidl-Supermarkts neben dem kleinen Schrebergartengelände. Hier irgendwo muss es gewesen sein. Das Lager für die aus ihrer Heimat verschleppten Zwangsarbeiterinnen und deren Kinder, denen sich dieser Podcast widmet. Wir sprechen über Zwangsarbeit. Die Zwangsarbeiterinnen, deren Kinder und deren vorsätzlichen Tod. Wir sprechen über Nazi-Deutschland, über Terror, auch in Großborstel. Und wir sprechen über das Verdrängen und vor allem das Gedenken. Warum nach so langer Zeit? Weil es Zeit ist, sich zu erinnern. Weil Erinnerung vielleicht noch nie so wichtig war wie heute. Und weil ohne die Gäste dieses Podcasts, ohne die Volkskundlerin Maria Koser und die Autorin Margot Löhr, diese Erinnerung nicht möglich wäre. Und jetzt drehe ich um, gehe Richtung Alstergrug-Hotel, zurück zu meinem Fahrrad, das ich dort abgestellt habe. Vielleicht noch 20 Meter. Da geht rechts ein kleiner Weg ab. Ein paar Einfamilienhäuser stehen dort. Ich lese den Straßennamen. Heimkehr steht da. Es gruselt mich. Wir treffen uns im Stavenhagenhaus zur Aufzeichnung. Gleich sprechen wir über das Unfassbare, was fassbar gemacht werden soll. Denn es geht um die Verlegung von 30 Stolpersteinen für 30 Kinder aus dem Zwangsarbeiterinnenlager in der ehemaligen Sportstraße, heute Sportallee in Großborstel. Ich habe meine Gäste gebeten, sich und ihre Arbeit erst einmal vorzustellen.
Also ich bin Maria Koser. Ich lebe hier in Großborstel und habe fast 30 Jahre in der Geschichtswerkstatt Eppendorf gearbeitet. Seit 2006 habe ich mich an der Stolperstein-Initiative beteiligt. Und zwar hat Beate Meyer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden und Rita Barke, das war die stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung, die haben dieses Projekt der biografischen Spurensuche ins Leben gerufen und haben geguckt, wer könnte denn mitmachen. Und ich und wir, dann eine Gruppe aus Eppendorf, wir haben uns dann für Eppendorf beteiligt. Und hat sich so langsam entwickelt, eine große Gruppe von Hamburger Einzelpersonen, Initiativen, die sich an dieser biografischen Spurensuche beteiligen. Und diese Hamburger Stolperstein-Initiative trifft sich jetzt seit 2006 ganz regelmäßig, einmal im Monat. Und da kommen immer neue dazu, andere hören auf. Aber wir sind so die sich immer treffen, so zwischen 20 und 25 Menschen.
Und dann geht es darum, dort neue sozusagen, ich nenne das jetzt mal Fälle oder Schicksale, zu recherchieren und zu überlegen, wie ich die umsetze in Form von tatsächlich den Stolpersteinen?
Ja, es geht sowohl um die Biografien, aber ganz viele machen einfach auch Veranstaltungen zu den Stolpersteinen, also wo sie dann die einzelnen Menschen vorstellen, die Biografien der Menschen vorstellen. Ja.
Danke erstmal. Ich glaube, wir werden nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Margot Löhr, Sie haben vor allen Dingen ja ein Buch geschrieben über das Thema, über das wir heute den Podcast machen, Vergessene Kinder und Zwangsarbeiterinnen in Hamburg.
Ja, das war also ein Thema, ich muss dann anfangen, ich begann eigentlich 2001 mit der Forschung, also ich bin in Fuhlsbüttel verbunden und habe dort also an der Gedenkwand für die zivilen Opfer des Nationalsozialismus in der Kirche St. Lukas habe ich mitgearbeitet, also im Zusammenhang mit dem Gymnasium Alstertal und der Kirchengemeinde, also dem Vorstand dort. Da fing ich an, meine Suche im Grunde genommen und die Recherche zu jüdischen Opfern. Und wir haben dann auch Stolpersteine verlegt. Ein sogenanntes Judenhaus hatte ich also dann recherchiert dort, wo 39 Menschen also deportiert beziehungsweise sich auch alte Frauen umgebracht haben dort. Also ja, so begann meine Forschung und dann ergänzte sich das, also das war mit Schülern auch sehr schöne Arbeit, die haben einen Bertini-Preis dann dafür bekommen, ich habe mich immer ausgetauscht und dann schloss sich an, also 2006, diese Initiative, also Stolperstein-Biografien und begann mit den biografischen Forschungen für diese Leute und während dieser Arbeit kam eigentlich dieses dazwischen, also ich habe da in, also ich habe dann, weil das so in Stadtteile aufgeteilt war, dann in unserer Stolpersteingruppe, habe ich so den Norden mit Fuhlsbüttel, Langenhorn, Ohlsdorf, Kleinborstel übernommen, verantwortlich zu sein und habe, also bin dann zufällig im Grunde genommen durch diese Aktenrecherche in den Sterberegistern auf ein totes Kind im Lager Tannenkoppel gestoßen, was mich dann zu diesem Thema gebracht hat, also auch erstaunt hat, dass da Säuglinge verstorben sind, was mich zu diesem Thema gebracht hat und wo ich dann, also dann anfing, natürlich, was war da los und bin weitergegangen, auch wollte ich wissen in ganz Hamburg, was dann los war in den Lagern und bin so zu dieser Forschung gekommen. Und dann war es natürlich auch gleichzeitig wichtig, über die Mütter was zu erfahren, was ich eben auch wollte, dass nicht nur, also einmal wollte ich gerne den Kindern ihre Würde zurückgeben, indem man den Namen, Geburtsdaten, soweit das geht, alles, was zur Verfügung steht, also niederschreibt, dass sie nicht vergessen sind. Ne?
Lassen Sie uns das kurz einordnen. Wir reden grundsätzlich über Zwangsarbeiter im Dritten Reich und Zwangsarbeiterinnen. Das sind unfassbare 13 bis 15 Millionen, schätzt man. Ist das richtig, meine Zahl?
Ja, also es ist so, dass man sagt von diesen Schätzungen, die ich also auch aus Literatur übernommen habe, irgendwie, dass insgesamt in Hamburg, also im Großdeutschen Reich kann man sagen, wird gesagt, ich habe das ja nicht erforscht, 13,5 Millionen ZwangsarbeiterInnen zwischen 1939 und 1945.
Stimmt, ne? Großdeutsches Reich muss man ja auch sagen.
Genau. Ja. Und hier in Hamburg sollen insgesamt 400.000 bis 500.000 ausländische ZwangsarbeiterInnen gewesen sein. Und an Frauen, also das ist ja in dem Falle wichtig, weil es meistens also ledige Frauen waren, die diese Kinder in den Lagern hatten, auch teils Ehepaare, aber zumeist waren es ledige Frauen. Und da ist eben diese Zahl, dass sich Ende 1943 etwa 13.000 Frauen hier in Hamburg als Zwangsarbeiterinnen gefunden, also gewesen sein.
Und ich habe natürlich Ihr Buch angeguckt, wenn man da gibt, schlägt man auf und sieht Karten und ist also wirklich, wie soll man sagen, schockiert, in wie vielen Stadtteilen, an wie vielen Orten es Zwangsarbeiterinnen gab, in verschiedenen, ich denke, in der Landwirtschaft eingesetzt oder in Fabriken, wie kommen wir noch dazu, hier in Großborstel, also wenn man das weiß, das ist schon unglaublich. Und das hat ja jeder und jede mitbekommen müssen eigentlich. Es sind unfassbare Zahlen, oder?
Ist es bestimmt. Und davon meine ich, kann man ausgehen, dass ganz viele diese Menschen gesehen haben. Die waren ja gekennzeichnet. Zum Beispiel die Polen waren stigmatisiert mit dem P. Die sogenannten Ostarbeiterinnen, also aus Russland, Ukraine, Belarus, die hatten ein Ostzeichen auf ihrer Kleidung, mussten sie haben. Ne? Also
dann gab es noch Westen und dann ging es runter bis zu den jüdischen Zwangsarbeitern.
Ja,
also eine Pyramide quasi.
Die jüdischen, genau. Also im Grunde genommen ja, es waren WestarbeiterInnen, die also nicht gekennzeichnet wurden, aber je stärker die Stigmatisierung war, also auch die Hierarchie, die eigentlich gebildet wurde durch dieses Rassedenken, ne? Diese fürchterliche Ideologie der Nazis, dass sie eben stuften, da waren ja die Juden als erstes betroffen, ne? Auch kamen auch in Zwangsarbeit und die waren mit dem Judenstern natürlich gekennzeichnet. Und 1940 kamen die Polenerlasse. Da wurden eben die Polen stigmatisiert. Also es war richtig hierarchisch runter, dass die Juden auf unterster Stufe, die sogenannten Ostarbeiterinnen noch unter den Polen sozusagen, also dass diese rassistische Einstufung ganz fürchterlich alles beeinflusst hat, wo die einzelnen Menschen standen, ja, in dieser Hierarchie und Behandlung.
Und rekrutiert natürlich aus den Eroberungen der Wehrmacht, also Land für Land, und dann wurde erstmal, ja, um die am Ende die Kriegswirtschaft am Laufen zu halten, ja, und auch die Nahrung zu gewährleisten, genau, also mit Erntearbeiterinnen, genau, und so. Lassen Sie uns zu dem konkreten Fall, über den wir heute reden, aus Großborstel kommen. Wir reden über die Sportallee, früher Sportstraße, also in der Zeit, über die wir reden. Ich glaube Nummer 10, ja, Industriegebiet in Großborstel, eigentlich. Tja, da geht man mal vielleicht durch, um irgendwo zum Getränkemarkt zu fahren oder wenn man da arbeitet. Und dort war ein Lager. Können Sie uns kurz aufklären, wer da genau war?
Ja, also das war also ein Lager der Vereinigten Deutschen Metallwerke AG in Großborstel. Die hatten ihren Sitz in der Borsteler Chaussee 85. Und die unterhielten auch ein Arbeitskommando in der Nummer 59. Und die in der Sportstraße, so hieß es damals, die heutige Allee, gab es also da ein Zwangsarbeitslager der Deutschen Arbeitsfront. Das war also, die sorgten dafür, dass Arbeitskräfte für die Firmen geliefert waren. Die sorgten für die Ernährung dort, also die Leute, die dafür also arbeiten mussten. Und in diesem, und es gab eben also drei Lager mit Ausländerkinderpflegestätte, der sogenannten.
Drei.
Drei, die also am Anfang irgendwo also beraten wurden. Da gab es so ein Protokoll, was ich lesen konnte aus Dokumenten, die also für unterschiedlichste Leute, Frauen also geschaffen wurden. Also da war zum Beispiel in Bergedorf eins.
Ich dachte schon in Großborstel, nein, in
Großborstel,
Hamburg.
Großborstel, drei, ja, nicht in Großborstel, ja, sondern in Hamburg. Also das in Langenhorn und in Bergedorf und hier in Großborstel. Und man kann sagen, in Bergedorf waren zumeist polnische Zwangsarbeiterinnen, in Langenhorn zumeist also die sogenannten Ostarbeiterinnen. Und hier in Großborstel waren auch von russische und ukrainische, aber zumeist die sogenannten Westarbeiterinnen, ne? Und diese,
also um es nochmal zu erklären, ja, Entschuldigung, aber Westarbeiterinnen sind dann aus Frankreich, aus den, genau, besetzten Gebieten in Frankreich oder in Belgien genau, rekrutiert,
genau,
worden, ja.
Genau. Und die fingen eben, die waren hier eben mit ihren Kindern, also soweit ich das recherchiert habe, war es so, dass sie zumeist hochschwanger hier ankamen. Also sie waren zuvor in anderen Betrieben, also verteilt auch teilweise ein Metallwerk in Pameie, also in Altona oder also weniger in Landwirtschaftsbetrieben. Da findet man mehr die sogenannten Ostarbeiterinnen und Polen, also auch teilweise waren sie in Haushalten oder in Firmen angestellt, eben aber auch häufig, wie ich herausfand, als Köchin, ne, in den Lagern beschäftigt. Und das war hier so. Also die hatten eine Verpflegung, also die hatten hier einen Betrieb, wahrscheinlich also als Großküche, vielleicht auch für andere Firmen, und hatten und waren teilweise als Köchin angestellt. Es gibt eben auch
privat.
Also privat war gibt es Fälle, also die natürlich in Haushalten, wo sie auch waren, aber die habe ich jetzt nicht unter diesen verstorbenen Kindern hier so viel gefunden, aber es ist so, dass sie auch in Privathaushalte kamen, viele Zwangsarbeiterinnen, ne? Also die oder in Hotels zum Beispiel auch angestellt wurden.
Ja, ne? Und um es nochmal einzuordnen, kriegswichtige Industrie hatten wir in Großborstel. Es wurden, glaube ich, Turbinen oder irgendwas hergestellt. Und deswegen war es wichtig, sozusagen diese Betriebe am Laufen zu halten.
Genau.
Dafür ist Großborstel, finde ich, relativ gut davongekommen mit Bombardierungen, ehrlich gesagt, erstaunlicherweise, weil...
Ja, und da hatten die auch Glück im Grunde genommen, weil Zwangsarbeiterin war es untersagt, in Bunker zu gehen, um sich zu schützen. Mhm. Die durften nicht, die mussten ungeschützt bleiben. Also das ist zum Beispiel in Lockstedt so gewesen, bei Valvo, bei dem Betrieb, dass 140 Frauen, also aus Russland, Ukraine, Belarus, dort umgekommen sind, weil sie in den Baracken bleiben mussten.
Während dieser Bombardierung.
Während der Bombardierung und nicht in Bunker gehen durften.
Wie waren denn die Lebensumstände in der Sportallee oder in der Sportstraße damals?
Ja, man kann es im Grunde genommen nur aus den Ergebnissen herauslesen.
Gibt es Fotos oder gibt es Pläne?
Also hier gar nichts. Ich habe lediglich also Zeitzeugenaussagen zum Beispiel für Langenhorn, für Bergedorf, da in dieser Deutsche Kap Asbestwerke. Da gibt es Aussagen, aber nur von Zeitzeugen. Was heißt nur? Das ist ja sehr wichtig, die Zeitzeugenaussagen. Aber keine Dokumente, die irgendwas belegen in dem Sinne. Im Grunde genommen kann man aus dem Tod der Kinder oder von den Zeitzeugenaussagen dort, ne, in den anderen Lagern sagen, dass die gehungert haben, die Zwangsarbeiterinnen, dass sie also schlecht versorgt waren. Und da gibt es auch Angaben, wie viel oder beziehungsweise wie wenig sich sie zu essen kriegten, Steckrübensuppe aus Pferdeknochen gekocht, Brühen, die eigentlich auch nicht viel Inhalt hatten und teils verdorben waren. Also zum Beispiel gibt es da auch Fälle, wo fünf Russinnen gemeutert haben im Nolaiko-Werk in Altona, weil sie verdorbene Suppe kriegten und die wurden erschossen unter dem Beisein, die anderen, ihre Mitbetroffenen mussten zusehen dabei. Also ganz schlimme einzelne Fälle, die man nicht für Großborstel hier sehen kann, weil die Westarbeiterinnen sollen besser gestellt gewesen sein. Aber der Tod der Kinder, also da kam eben auch die Unterernährung vor und Lungenentzündung. Also das heißt,
ich stelle es mir jetzt vor, die Mütter sind eingezogen worden oder berufen worden tagtäglich, um in der Fabrik zu arbeiten, hier in Großborstel. Und die Kinder sind in dem Lager in der Sportallee oder Sportstraße 10 zurückgeblieben, ohne große medizinische Versorgung, ohne gut ernährt zu werden und sind im Grunde genommen daran dann verstorben.
Ja, und zu spät.
Über wie viele Kinder reden wir?
Wir reden also von, dass 59 Kinder, die ich also recherchiert habe, die dort drinne waren im Lager, dass 30 verstorben sind. Ne? Also das ist ja eine hohe Anzahl. Und ja, und es ist also festzustellen, auch an Krankenhausunterlagen, die ich eingesehen habe, Dokumente, dass sie sehr spät häufig eingeliefert wurden. Also so ganz zum Schluss und dann verstorben sind, häufig. Ja,
die,
ne?
Üblichen Einträge,
es gab auch andere Fälle, ja,
die genau. Man auch aus den KZs kennt, also am Herzinfarkt verstorben oder irgendwas anderes, ohne natürlich den wahren Grund zu nennen.
Ja, also Ernährungsstörung war schon drin geschrieben. Was heißt Ernährungsstörung? Ne? Also, oder Dystrophie, Versagen von Organen. Ne? Also das waren schon, ja, Dyspepsie, Verdauungsstörung. Was heißt das? Sie sind nicht richtig behandelt worden. Ne? Pädiatrophie. Auszehrung, schwerster Grad der Ernährungsstörung. Also das deutet natürlich darauf hin. Ne?
Sie sind letztlich verhungert.
Ja,
sind verhungert.
Ja. Keine wirkliche Nahrung. Also es soll auch so sein, dass also von dieser DAF, also dieser Deutsche Arbeitsfront, dass da 750 Milliliter Milch zur Verfügung gestanden haben sollen für ein Kind pro Tag. Aber man kann auch bezweifeln, dass die das wirklich auch bekommen haben. Ne? Also das hat man ja auch von gehört, dass dann abgezweigt wurde Milch und so. Und die Betreuung in dem Sinne ist auch nicht geklärt. Ich weiß von anderen Lagern, dass da auch einzelne Mütter abgestellt wurden, zum Beispiel in Langenhorn auch oder in Finkenwerder eine Frau, die als Kindergärtnerin so, aber da verstarben eben auch welche. Und im Lederstraße, also diesem großes Lager, ne, in Altona, Eidelstedt, da war es so, dass die dass da ältere Kinder auf die Kinder aufgepasst haben sollen. Ne? Also es war sicher nicht so, Ausländerkinderpflegestätte klingt so betreut. Ne? Ja. Aber das kann man dadurch bezweifeln. Ne? Und die Mütter mussten eben 10 Stunden mindestens arbeiten, also manche 12 Stunden auch in anderen Betrieben oder Landwirtschaft, da ging das 12 Stunden lang. Und dadurch, dass sie auch selbst unter Hunger litten, waren sie auch gar nicht in der Lage zu stillen häufig. Ne? Also,
ist in Großborstel in dem Lager bekannt, was mit den, also Kinder haben wir drüber gesprochen, sie haben das recherchiert, akribisch. Was ist denn mit den Müttern passiert? Weiß man das?
Also die
gab es da
Überlebende? Also die, wo ich aber das Schicksal auch nicht weiter verfolgen
konnte. Das ist der Punkt, ja.
Das ist eine Sache, die eventuell teilweise möglich ist, wenn man also jetzt auf die Familien zurückgeht. Wenn man weiß, die Daten hat man teilweise von den Müttern. Ich habe das auch schon versucht in einem Fall nach Belgien, wo ich dachte, das müssen Angehörige sein. Das war aber noch in Tannenkoppel, also in Langenhorn für dieses Lager. Dass ich da, also wie ich das auch bei den anderen, also für meine andere Forschung mit den jüdischen Opfern häufig gemacht habe, nach USA zum Beispiel, dass ich über Telefonbücher und versucht habe, irgendwie noch Nachkommen zu finden. Und das habe ich auch versucht jetzt mit einem belgischen Kind mal, aber und meinte, das muss ein Angehöriger sein, aber da kam keine Antwort.
Ja.
Also das sind Versuche, die man immer wieder versuchen kann. Ne? Die nächsten Generationen sind manchmal sogar offener dafür, ne? Als die Generation, die direkt betroffen war. Ne? Weil man, also das erfahren wir ja auch häufig in unserer Gruppe, dass die neuen Generationen, die Nachgeborenen, dass die ja auch gelitten haben und gerne mehr wissen wollten, weil die eigenen Eltern erzählt haben.
Wenn Sie gerade die Gruppe erwähnen, Können Sie uns mal beschreiben, wie sozusagen Geschichtswerkstatt, Stolpersteine, andere Gruppen und Recherchen zusammenhängen und was da, ich glaube, ja sehr kontinuierlich erforscht wird oder über was geredet wird. Wir reden ja über Erinnerungskultur hier übrigens. Mhm. Das ist ja grauenhafte Schilderungen, ehrlich gesagt. Aber darum geht's ja auch vielleicht noch jetzt im Anschluss, genau jetzt, wenn Sie erzählen über diese Gruppe, wie man diese Erinnerung hochhält und was das bedeutet in heutigen Zeiten. Mhm. Aber das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal.
Also ich erzähle
was
jetzt
macht
mal,
die,
was
Gruppe?
Über die Gruppe?
Genau. Ja. Und die Geschichtswerkstatt vielleicht auch.
Ja. Also es hat sich letztlich aus der Geschichtswerkstatt entwickelt und es ist einfach so, dass uns die Kunstklinik heute, damals das Kulturhaus Eppendorf, dass die uns immer einen Raum zur Verfügung stellt, wo wir uns treffen können. Das ist auch nicht ganz, das ist manchmal schwierig. Ja, ja, genau. Und und da treffen sich eben aus ganz Hamburg die Leute, die für die Stolpersteine gelegt wurden.
Es ist das weltweit bekannteste Lied der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Das Lied der Moorsoldaten, 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Bürgermoor bei Papenburg im Emsland geschrieben. Es erinnert an die Versklavung von mehr als 13 Millionen Menschen aus von der Wehrmacht besetzten Gebieten, an die Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in den KZs. Zwangsarbeit war das öffentlichste Verbrechen der Nazis, überall sichtbar. Und heute doch eher vergessen, verdrängt und vertuscht. Für die Industrie im Deutschen Reich war es vor allem ein riesiges Geschäft. Alle profitierten davon, nicht nur der Bunkerbau, die Landwirtschaft oder die Rüstungsindustrie. BMW, Siemens, Remsmar, Lufthansa, Sarotti, die Deutsche Bank, Bayer, Balsen, Bosch, Flick und Co. Die Entschädigung der Überlebenden, der betroffenen Familien, ist bis heute ein bitteres Kapitel. Die Profiteure eines Schreckenssystems haben nach langwierigen internationalen Verhandlungen gezahlt. Seit 2001 zwischen 500 und maximal 7.700 Euro. Eine lächerliche Summe, könnte man sagen, aber besser als gar nichts. Kriegsgefangene und sogenannte zivile Zwangsarbeiter blieben übrigens ausgeschlossen.
Ursprünglich gab es einzelne Gruppen, die sich für Stadtteile verantwortlich fühlten und die auch stadtteilbezogene Bücher dann mit Biografien herausgegeben haben, beziehungsweise Herausgeber war immer die Landeszentrale für politische Bildung. Und darüber sind 23 Bücher entstanden.
23 Bücher.
23 Bücher für die einzelnen Stadtteile in Hamburg. Das letzte Buch war von Margot Löhr. Und inzwischen werden alle Biografien nur im Netz veröffentlicht. Also wir haben hier eine Website, Stolpersteine Hamburg. Und da werden immer neue Biografien veröffentlicht. Und heute, ich habe heute nochmal geguckt, heute sind es 4.999 Biografien.
Wahnsinn.
Das ist unglaublich
Wahnsinn,
viel,
ja.
Gell?
Ja. Ja. Also, kurzer Break, alle Links sind in den Shownotes einzusehen und dort abzurufen.
Ja, das ist prima.
Mhm. Auch zu den Spenden sprechen wir später drüber.
Ja.
Ja, also das ist eine wahnsinnige Zahl. Ja,
ja, es ist eine wahnsinnige. Also wir haben, ich glaube, 7.080 im Moment Stolpersteine in Hamburg. Und es kommen jedes Jahr ja um die 200 eigentlich dazu. Also Peter Hess hat ja die Stolpersteine 2002 nach Hamburg gebracht. Er hat sie in Berlin gesehen und dachte, das ist ein Projekt, was er unbedingt auch in Hamburg ansiedeln will. Und seit 2002 gibt es in Hamburg Stolpersteine.
Erinnerungskultur, ja. Stolpersteine. Ich habe lange in Eppendorf gelebt. Auch vor meinem Haus waren Stolpersteine. Wie so oft in den schönen Villen in Eppendorf. Was ist so wichtig an Erinnerungskultur?
Ja, ich finde das gerade heute unglaublich wichtig, wo wir von überall her rechte Tendenzen sehen. Also es ist ja nicht nur die AfD, sondern es ist insgesamt, finde ich, ist es eine ja sehr ja mir angstmachende Entwicklung, muss ich sagen. Und da finde ich es ganz enorm wichtig, dass wir mit diesen Stolpersteinen und mit den Biografien darauf hinweisen, was kann denn entstehen, wenn solche rechten Gruppen an die Macht kommen.
Weil die Muster die gleichen sind.
Die Muster sind die gleichen, ja. Es gab auch 1933 gab es auch ganz viele, gerade jüdische Bürger, jüdische Hamburger, die sagten, also die sind ein, zwei Jahre da und dann, das werden wir aushalten, hinterher sind sie wieder weg. So wie heute auch sagen, ja, das sind lauter Protestwähler und so, aber die werden sich nicht lange halten. Und das finde ich wirklich eine Parallele von damals und heute. Und ich finde, man muss da wirklich ganz arg gegen anarbeiten.
Ja, in Österreich sieht man gerade, dass
Kekel, ja.
Kleiner nächster Schritt erfolgt ist.
Ja.
Aber zur Erinnerungskultur, also da möchte ich noch sagen,
gerne,
also
ja.
Für mich ist das ganz wichtig, war von Beginn an, also das den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Und jeder macht ja so in seinem Stadtteil eigene Initiativen, ne? Und bei mir war das von Anfang an mit dem Kunstlehrer Gerhard Brockmann an der Gymnasium Alstertal, der immer wieder offen war dafür, dass ich zum Beispiel also hingehen konnte mit den Geschichten am Anfang, also jetzt mit den jüdischen Opfern, dort erzählen konnte den SchülerInnen in seinem Kunstkursus. Die machten eigene Projekte drauf, was ich auch ganz toll fand. Also zum Beispiel ein Comic haben die erstellt. Da ist auch ein Buch herausgegeben worden. Und also, dass sie eigene Geschichten verarbeiten. Auch Migrationskinder, ne? Also die dann eigene Geschichten dann erzählt haben. Und sowas finde ich also ganz wichtig. Und ich habe also dann aufgebaut, seit der Stolper Steinverlegung, also der ersten, also die ersten, die in Fuhlsbüttel 2006 verlegt wurden, dass wir immer an den Stolpersteinen Aktionen machen, jedes Jahr, ne, bis heute. Und das hat sich verändert. Erst war es die eine Schule lange Zeit und dann ist es heute mit den vierten Klassen von der Schule Ratsmühlendamm mache ich das. Also jedes Frühjahr und mehrere Klassen, die interessiert zuhören, denen erzähle ich immer über die Geschichte. Und das ist eben für mich sehr wichtig, weil ich auch merke, die nehmen das auf, die verstehen das auch. Es ist nicht so, dass sie zu jung wären, wie es manchmal gesagt hat, nicht so wie man. Ausgrenzung verstehen sie. Und Ausgrenzung ist eigentlich auch das Thema von Anfang an, ne? Also was dazu geführt hat, zu diesen Schrecklichen, so begann es, ne? Und das kennen sie ja, Mobbing, alles, das sind Themen, die im Inneren bekannt sind und wo sie auch mitgehen. Und das ist mir wichtig, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln, zum anderen Menschen, zum Mitmenschen. Wie gehe ich miteinander um? Ich meine auch, das müsste zum Schulprogramm gehören. Lebensgeschichte, irgendwo ein Fach, ne? Dass Schüler untereinander lernen, wie trage ich Konflikte aus, ne? Dieses, ich hatte das mal schon versucht früher im Elternrat, aber da war der Zugang nicht da. Die Eltern machten auch nicht mit, dass man auf sowas mal irgendwie, damit man Mobbing in den Schulen abschaffen kann, all dieses. Also es ist eigentlich eine ganz große Grundlage, was man schon im Kindergarten anfangen kann.
Ja.
Irgendwie dieses, wie gehe ich miteinander um? Vielleicht kämen wir dann gar nicht dazu, zu dieser Hasshetze die im Internet stattfindet heute vielfach, ne?
Und was
da müssen wir was gegensetzen.
Ja, und was auf jeden Fall wichtig ist, dass jüngere Generationen so aufwachsen, dass sie, über was wir eben gesprochen haben, verstehen, dass Ausgrenzung möglicherweise zu Sachen führt, die
genau.
Ja kaum mit Worten zu beschreiben sind, die wir gerade hier
beredet haben. Ja, wenn die dann hören, die Kinder, Väter mussten sich trennen von ihren Kindern, die zum Kindertransport kamen nach England, um das Leben zu retten, das verstehen sie, ne?
Und ja. Mal ganz konkret. Zu den Stolpersteinen, und darüber könnte sich dann ein Projekt entwickeln, zum Beispiel an Großborstler Schulen. Verstehe ich das so richtig?
Das,
zum Beispiel?
Ja,
das wär ja
wäre
ja
sehr wünschenswert.
Die sollten auch dabei sein jetzt, wenn die Stolperstein-Einweihungen stattfinden, dass wir suchen.
Lassen Sie uns konkret drüber reden. Also es geht um 30 Stolpersteine, die dann gesetzt werden, möglicherweise.
Garantiert am 7. Juli. Wir haben sogar Datum, also 7. oder 8.
Ja,
das weiß ich jetzt.
7. Gell? Und dann Vormittag soll
sind
das sein.
Sind die denn schon finanziert, alle 30?
Nein, sind sie noch nicht, aber es sind inzwischen 26 finanziert. Also das ist ein ganz unglaublicher Erfolg, ja.
Wow.
Und zwar zum einen haben wir ja am 9. November diese Andacht gemacht, wo wir darauf hingewiesen haben.
In St. Peter,
haben,
in der
in
Schule?
St. Peter,
in der Kirche, Entschuldigung.
Ja. Und zum anderen hat Elisabeth Jessen einen Artikel im Abendblatt geschrieben, worauf auch noch mal eine ganze Menge Spenden kamen. Das heißt, wir suchen jetzt eigentlich noch für 4 Stolpersteine Spenderinnen.
Konkret,
und die Kopfsteine, ne? Also praktisch
und den Kopfstein.
So zwei Steine nebeneinander ergeben den Kopfstein, also diese Überschrift.
Das Projekt
zum
und
Lager,
eine zeitliche Einordnung.
Ja.
Wie viel kostet denn ein, oder was spendet man, um einen Pflasterstein tatsächlich setzen zu können?
Ja, ein Stolperstein kostet 120 Euro. Das ist
Sie haben jetzt schon einen mehr.
Oh, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.
120 Euro für einen.
120 Euro für einen Stolperstein, genau.
Und das geht dann, wie ist das Prozedere? Also man geht jetzt zum Beispiel auf den Link in dem Podcast.
Genau.
Hat da ihre Kontakte, ruft an oder schreibt eine Mail und sagt, ich möchte spenden.
Genau, das ist der eine Weg. Der andere Weg wäre, man geht auf die Website, die ja auch in den Shownotes
das,
ist.
Die Stolperstein.de.
Stolpersteine Hamburg, genau. Und da gibt es einen Button Pate, Patin werden. Und da kann man eintragen, dass man Patin werden will. Und da sind dann auch, weil uns wichtig ist, dass wir den Namen und die Anschrift der Paten wissen, um sie dann auch einzuladen, wenn die Stolpersteine verlegt werden,
genau.
Und eventuell dann eben auch eine Spendenquittung zu bekommen.
Also, und dann könnte man in Kontakt gehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, mit der Karl-Götze-Schule, mit den anderen Schulen hier, und dann überlegen, Projekte anzugehen. Mhm. Das finde ich doch eine tolle Idee. Ich habe mir immer gedacht, in der Sportallee sieht das kaum jemand.
Das
kann
stimmt.
Man nicht einen Ort hier sowieso zentral in Großborstel vielleicht schaffen. Ich habe ja auch mal einen Podcast über den Bunker gemacht wo er möglicherweise auch Zwangsarbeiterinnen eingesetzt wurden. Man weiß nicht, ich krieg's
man
nicht
weiß
raus.
Es nicht.
Also man weiß es nicht. Ich glaube, wir kriegen es auch wirklich nicht raus. Wäre es möglich, sich einen Ort auszusuchen, wo man darauf hinweisen könnte, dass es diese Stolpersteine gibt, dass es Informationen über Zwangsarbeiterinnen in Großborstel gibt? Das wäre doch eine zusätzlich gute Idee, oder
das
nicht?
Auf
also
jeden
da
Fall,
könnte man ja auch noch mal einen Stein, sozusagen so einen allgemeinen Stein noch mal setzen lassen. Vielleicht da, wo der Bunker war. Haben Sie eine Idee, was man machen könnte?
Also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man noch Stelen aufstellt.
Stelen,
ne?
Ja.
Dass, also Tafeln zum Beispiel, ist das in Lockstedt auch gemacht worden, am Klematisweg, wo dieses Zwangsarbeitslager war. Da ist es nun an der befahreneren Stelle. Aber man kann natürlich auch einen zentralen Ort auswählen. Ne? Das wird jetzt auch geplant in Bergedorf, zum Beispiel, wo das Mahnmal steht für die Zwangsarbeiter, daneben noch Stelen, die also da für die Dokumentation über die Kinder, also dass man ja da was schreibt, ne? Und das kann man
beschreiben
natürlich
Sie kurz,
auch.
Entschuldigung, beschreiben ja Sie kurz mal Stele, also
ja,
was
Sie sich vorstellen. Ja, also im Grunde eine Tafel, umrahmt, wetterfest, aus Alu, okay, dass man also diese fest aufgestellte Tafeln hat, ne? Also die in Lockstedt ist dreiteilig, ne? Wo man einmal die Namen findet der Betroffenen, das finde ich auch ganz wichtig, dass man Namen lesen kann. Ne? Da, also hier wären es dann diese 30 Kinder, ne? Mit Alter dazu, ja, und dann daneben eben schreibt, wo die waren, also über dieses Lager, was man weiß, die Informationen, also das, dass man eben darüber einfach Informationen bekommt. Ne?
Wir müssten nur einen Ort finden in Groß-Borstel, wo das auch finden, wirklich ja passt.
Ja. Genau,
also der Bunker wäre vielleicht,
eine
Möglichkeit,
Ort, ja,
auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten fällt mir jetzt auch keiner ein, außer das Stavenhagen-Haus mit dem Esther Bejarano-Saal.
Ja. Ja,
aber was anderes würde mir spontan jetzt auch nicht auffallen.
Da bei dem Finanzamt, da war ja so, in der Ecke war ja so diese Firma, ne? Also
auf dem Gelände.
Das wäre auch eine Möglichkeit,
absolut,
wo viele Leute da zum ja Einkaufen daneben fahren und so.
Was auch für ja die Stele am Bunker sprechen würde, weil man kann verweisen, dass der Eingang ja ist ja gegenüber direkt
ja
zu dem Gelände.
Ja. Also das ist eine gute Sache auf jeden Fall, finde ich, wenn man Informationen schafft. Da könnte man auch nochmal Firmen ansprechen. Also da hat man SchülerInnen beteiligen könnte, ne? Die anfragen und wir wollen und so. Vielleicht die sich da so, vielleicht ein paar ältere Jahrgänge, die da sich mit befassen würden. Also kann man schon auf jeden Fall immer ins Auge fassen.
Ja, also Stolpersteine würden auch in Groß-Borstel vielleicht das ein oder andere zusätzliche Projekt ermöglichen. Wir sprechen über Stelen, über Informationstafeln mit QR-Code. Wir sprechen möglicherweise über Kontakte, die sich auftun, über diese Stolpersteinaktion zu Schulen, zu Schülerinnen, zu Projekten. Das wäre doch eine schöne Sache, um diesem unfassbaren Thema konstruktiv und in die Zukunft gedacht nahe zu kommen.
Ja.
Ja. Wir sind das den Opfern auch schuldig.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.